Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Freigabe von Dokumenten zu innerkoreanischen Gesprächen von Mitte bis Ende der 1980er Jahre. Sie hören außerdem die Sportecke, die Kinderlieder-Ecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir es weiter. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea, USA und Japan bekräftigen Entschlossenheit für vollständige Denuklearisierung Nordkoreas. Außenminister Südkoreas und der USA vereinbaren enge Kooperation in Nordkorea-Fragen. DeepSeek setzt Dienst in Südkorea aus. Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japan sind zu ihrem ersten Dreiertreffen seit dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung zusammengekommen. Bei ihrem Gespräch am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz bestätigten Außenminister Cho Tae-yol und sein US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen Marco Rubio sowie Takeshi Iwaya die Bedeutung der trilateralen Zusammenarbeit. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten sie ihren unerschütterlichen Willen für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas. Sie vereinbarten eine weitere Verschärfung der Nordkorea-Sanktionen. Sie würden Nordkorea stark unter Druck setzen und resolut gegen dessen Aktivitäten zur Verletzung oder Umgehung der Sanktionen vorgehen. Über die unrechtmäßige Militärzusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland äußerten sie starke Besorgnis. Sie waren sich darin einig, dass Nordkorea keine Belohnungen erhalten dürfe. Einigkeit herrschte darüber hinaus über die Wichtigkeit von Frieden und Stabilität in der indopazifischen Region. Für die Stärkung einer freien und offenen indopazifischen Region wollen die drei Länder eng kooperieren. Zudem sollten Verteidigung und Abschreckung verbessert werden. Als Maßnahmen hierfür wurden trilaterale Übungen und die Stärkung der Fähigkeiten der südkoreanischen und der amerikanischen Streitkräfte sowie der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte genannt. Südkorea und die USA wollen ihr bilaterales Bündnis stärken und in Nordkorea-Fragen eng zusammenarbeiten. Darauf einigten sich Außenminister Cho Tae-yol und sein neuer US-Amtskollege Marco Rubio bei ihrem ersten Treffen am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Erörtert wurden verschiedene anstehende Angelegenheiten, darunter die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz und die nordkoreanische Nuklearfrage. Dem Außenministerium in Seoul zufolge vereinbarten beide Minister, künftig bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Nordkorea-Politik eng zusammenzuarbeiten, während am Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas festgehalten werde. Dies wird als Signal verstanden, dass die Trump-Regierung sich bei ihrem Dialogversuch mit Nordkorea mit Seoul abstimmen will. Es gab Befürchtungen, dass US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un verhandeln und dabei Südkorea außen vor lassen könnte. In der Frage der angekündigten neuen US-Zölle bat Cho darum, die Position Südkoreas zu berücksichtigen. Rubio antwortete laut Berichten, dass er dies an die zuständigen Behörden weiterleiten werde. Wie verlautete, habe die US-Seite Südkorea zu einer engen Kooperation im Schiffbau- und Energiebereich aufgerufen. Darauf habe Südkoreas Vertreter wohlwollend reagiert. Die chinesische Firma DeepSeek hat beschlossen, ihren generativen KI-Dienst in Südkorea vorübergehend nicht anzubieten. Hintergrund ist Kritik an einer übertriebenen Sammlung personenbezogener Daten. Die südkoreanische Kommission für den Schutz personenbezogener Informationen gab am Montag bekannt, dass der Dienst der DeepSeek-App in Südkorea seit 18 Uhr am Sonntag vorübergehend eingestellt sei. Nach Verbesserungen und Ergänzungen gemäß dem inländischen Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten werde der Dienst wieder angeboten. Neue Downloads dieser App auf dem südkoreanischen Appmarkt sind demnach eingeschränkt. Das Gremium hat am 31. Januar eine offizielle Anfrage an die Zentrale der Firma DeepSeek geschickt. Gefragt wurde unter anderem, wer personenbezogene Daten verarbeitet und welche Daten zu welchem Zweck gesammelt werden. Auch nach den Speichermethoden und der Nutzung gespeicherter Daten wurde gefragt. Der Verkauf von Goldbarren in Südkorea hat einen neuen Rekordstand erreicht. Die 5 größten Geschäftsbanken im Land verkauften vom 1. bis 13. Februar Goldbarren im Wert von etwa 40,6 Milliarden Won oder 28 Millionen Dollar. Dies entspricht dem Dreifachen des Absatzes im selben Zeitraum des Vormonats. Verglichen mit dem Vorjahr stellt dies das 20-fache dar. Als Folge der Rekordnachfrage nach Gold in Südkorea liegt der Marktpreis an der von Korea Exchange betriebenen Goldbörse fast 2 Wochen lang über dem internationalen Goldpreis. Zum Handelsschluss am 14. Februar kostete Gold mit einer Reinheit von 99,99% 163.530 Won oder 114 Dollar pro Gramm. Der Preis lag 20,13% über dem internationalen Goldpreis. Der Anteil der Lohnsteuereinnahmen an den Steuereinnahmen Südkoreas hat letztes Jahr den höchsten Stand seit 2005 erreicht. Der Abgeordnete der Demokratischen Partei Im Kwang-hyun wertete Daten des Finanzministeriums und Steuerdaten aus. Dabei ergab sich, dass die Lohnsteuereinnahmen letztes Jahr mit 61 Billionen Won oder 42 Milliarden Dollar erstmals die Marke von 60 Billionen Won überschritten. Die Körperschaftssteuereinnahmen beliefen sich auf 62,5 Billionen Won oder 43 Milliarden Dollar. An den gesamten nationalen Steuereinnahmen im vergangenen Jahr erreichte die Lohnsteuer 18,1% Anteil. Die Körperschaftssteuer kam auf einen Anteil von 18,6%, das ist der geringste Anteil seit 2005. Grund ist, dass die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer als Folge des Konjunkturabschwungs und verschiedener Steuersenkungen für Unternehmen zurückgegangen sind, während die Einnahmen aus der Lohnsteuer deutlich stiegen. Angesichts der weiter trüben Konjunkturaussichten für dieses Jahr wird nicht ausgeschlossen, dass die Lohnsteuereinnahmen erstmals die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer übertreffen werden. Kilwon-ok, ein koreanisches Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg, ist am Sonntag verstorben. Sie wurde 97 Jahre alt. Kils Tod gab die geschäftsführende Gleichstellungsministerin Shin Yong-suk bekannt. Es sei herzzerreißend, sich von einem weiteren Opfer der sexuellen Sklaverei des japanischen Militärs verabschieden zu müssen, sagte sie und wünschte der Verstorbenen Ruhe in Frieden. Mit Kils Tod sank die Zahl der noch lebenden ehemaligen Sexsklavinnen der japanischen Armee in Südkorea auf 7. Von den 240 bei der südkoreanischen Regierung eingetragenen Opfer verstarben bisher 233 Personen. Shin versprach weitere Bemühungen des Gleichstellungsministeriums um ein angenehmes Leben der Opfer und die Wiederherstellung ihrer Ehre und Würde. Die japanische Toshisha-Universität hat dem koreanischen Dichter Yun Dong-ju an seinem 80. Todestag einen Ehrendoktortitel verliehen. Die Verleihungszeremonie fand am Sonntag an der Toshisha-Universität in Kyoto statt. Anwesend waren der südkoreanische Generalkonsul in Osaka, Jin Chang-su, und südkoreanische Abgeordnete. Es ist das erste Mal seit der Gründung dieser Universität im Jahr 1875, dass sie posthum die Ehrendoktorwürde verleiht. Mit dieser besonderen Entscheidung bringe die Universität Bedauern darüber zum Ausdruck, Yun seinerzeit nicht geschützt zu haben, erklärte Soziologieprofessor Ryuta Itagaki. Yun war zur Zeit seines Anglistikstudiums an der Toshisha-Universität 1943 wegen des Vorwurfs verhaftet worden, in einer koreanischen Studentengruppe für die Unabhängigkeit Koreas aktiv gewesen zu sein. Er starb im Februar 1945, 6 Monate vor der Befreiung Koreas, im Alter von nur 27 Jahren, im Gefängnis in Fukuoka. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in Es war einmal um den vergesslichen Tokkebi. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören die Erzählung Kyonghi von Na Hae-suk vor. Am Mittwoch sind in Schritte zur Wiedervereinigung die Kryptowährungsdiebstähle Nordkoreas das Thema. Am Donnerstag beleuchten wir in Musik verbindet Meistersänger Kwon Samdeok. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern so nah ein Gespräch mit der Projektleiterin von Pasch Korea, Sophie Mareja. Am Samstag und Sonntag haben wir unsere Popmusiksendung unterwegs mit Musik im Programm. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, aus Seoul begrüßt Sie Kang Yong-ha wieder ganz herzlich zu Kreuz und Quer durch Korea. Das Ministerium für Wiedervereinigung hat Dokumente über innerkoreanische Gespräche in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sport aus der Zeit vom September 1984 bis Juli 1990 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Aufzeichnungen enthalten unter anderem Details zu den Verhandlungen zur gemeinsamen Austragung der Olympischen Spiele 1988 durch Nord- und Südkorea. Näheres darüber heute im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Weiter geht es um die Geschichte der Briefmarke in Korea und dass Briefmarken immer weniger genutzt werden. Zum Schluss hören Sie die Kinderliederecke mit Kim Hee-soo. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Choi Young-pil singt Hello. Das Ministerium für Wiedervereinigung hat Dokumente über innerkoreanische Gespräche in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sport aus der Zeit von September 1984 bis Juli 1990 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies ist die sechste Veröffentlichung von Dokumenten zu innerkoreanischen Gesprächen seit der ersten Offenlegung im Jahr 2022. In den nun veröffentlichten Dokumenten geht es unter anderem um die ersten innerkoreanischen Wirtschaftsgespräche seit der Teilung, Vorgespräche für ein parlamentarisches Treffen sowie die tatsächlichen Dialoge und Kontakte zwischen Nord- und Südkorea von Mitte bis Ende der 1980er Jahre. Besonders hervorzuheben ist, dass in Lausanne zwischen Oktober 1985 und 1987 viermal Sportgespräche zwischen beiden Koreas und dem IOC stattfanden. Bei diesen Gesprächen wurde der Vorschlag einer gemeinsamen Ausrichtung der Olympischen Spiele 1988 diskutiert. Ein zentraler Streitpunkt war die Frage, welche Sportarten in Nordkorea ausgetragen werden sollten. Das IOC schlug Tischtennis und Bogenschießen vor, dagegen hatte Südkorea aber Widerstand geleistet. Laut dem damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch sollten Nordkorea gemäß dem Willen des damaligen südkoreanischen Präsidenten Chun Doo-han zwei Sportarten zugewiesen werden. Daraufhin bat Kim Jong-ha, Mitglied des koreanischen Olympischen Komitees KOC, um eine erneute Überprüfung dieser Entscheidung. Er erklärte, dass es nach Diskussionen innerhalb des offiziellen Gremiums des KOC als äußerst schwierig angesehen wurde, das Bogenschießen in Nordkorea durchführen zu lassen. Samaranch blieb bei seiner Entscheidung. Schließlich legte er einen endgültigen Kompromissvorschlag vor, der vorsah, dass alle Wettbewerbe im Tischtennis und Bogenschießen sowie eine Vorrundengruppe im Fußball und das Mannschaftsstraßenrennen im Radsport mit Start in Nordkorea ausgetragen werden sollten. Das KOC äußerte vehement den Wunsch, anstelle des für Südkorea medaillenträchtigen Bogenschießens Fechten an Nordkorea zu übergeben. Nordkorea wiederum wies den Vorschlag des IOC zurück, da dieser nicht dem Niveau einer echten gemeinsamen Austragung entspräche. Somit scheiterte letztendlich die gemeinsame Ausrichtung der Olympischen Spiele 1988. In den Dokumenten finden sich auch zahlreiche Hinweise auf den Systemwettbewerb zwischen Nord- und Südkorea. Während der ersten innerkoreanischen Wirtschaftsgespräche im November 1984 erklärte der nordkoreanische Vertreter, dass in der Landwirtschaft sowie in der Industrie in Nordkorea alles bestens laufe. Auch die ländlichen Gebiete hätten vor einigen Jahren bereits 9,5 bis 9,6 Millionen Tonnen Getreide produziert und in jenem Jahr hätte die Produktion voraussichtlich deutlich darüber liegen sollen. Das südkoreanische Vereinigungsministerium bewertete diese Aussage als übertrieben und als eine gezielte Propaganda, insbesondere da die jährliche Getreideproduktion Nordkoreas heute bei etwa 5 Millionen Tonnen liegt. Ein weiteres Beispiel fand sich während der zweiten Vorgespräche für hochrangige innerkoreanische Gespräche im März 1989. Als die Sitzung wegen eines Stromausfalls unterbrochen wurde, fragte der südkoreanische Vertreter, ob Nordkorea Schwierigkeiten mit der Stromversorgung habe. In Südkorea gibt es derzeit reichlich Elektrizität. Auch in dieser Hinsicht sollte man den innerkoreanischen Austausch schnellstmöglichst ausweiten. Obwohl in den späten 1980er Jahren zeitweise bis zu vier verschiedene innerkoreanische Gespräche parallel geführt wurden und dadurch eine Atmosphäre der Annäherung entstehen konnte, zeigte die Realität ein anderes Bild. Nordkorea unterbrach die Gespräche wiederholt unter dem Vorwand der gemeinsamen Militärübungen zwischen Südkorea und den USA. Die Dokumente zeigen auch, dass Nordkoreas früherer Machthaber Kim Il-sung, bevor das Land sich der Entwicklung von Atomwaffen widmete, aktiv für eine nuklearfreie koreanische Halbinsel eintrat. Kim Il-sung, der Großvater von Kim Jong-un, forderte in seiner Regierungserklärung während der ersten Tagung der 8. Obersten Volksversammlung im Dezember 1986 nachdrücklich die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Damals erklärte Kim Il-sung, Wir bekräftigen erneut eindeutig, dass wir keine Absicht haben, den Süden anzugreifen. Gleichzeitig fordern wir nachdrücklich, die koreanische Halbinsel so schnell wie möglich zu einer atomwaffenfreien Zone und Friedenszone zu machen, frei von der Gefahr eines Krieges. Er fügte hinzu, wenn auf der koreanischen Halbinsel ein Krieg ausbreche, werde er sich zu einem globalen thermonuklearen Krieg ausweiten und unserer Nation sowie der gesamten Menschheit eine unumkehrbare Katastrophe bringen. Das Vereinigungsministerium hat die Standorte für den Zugang zu den innerkoreanischen Verhandlungsdokumenten auf regionale Gebiete ausgeweitet und zudem eine neue Möglichkeit zur Online-Einsicht eingeführt, um den Zugang zu erleichtern. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die Winter-Asienspiele im chinesischen Harbin sind am 14. Februar mit einer Abschlusszeremonie zu Ende gegangen. An dem Turnier nahmen 1300 Athleten aus 34 asiatischen Ländern teil und kämpften um insgesamt 64 Goldmedaillen. Südkorea, das bei den Winter-Asienspielen 2017 in Sapporo den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegte, erzielte auch diesmal herausragende Ergebnisse und bestätigte seinen Status als führendes Wintersportland Asiens.
Am letzten Wettkampftag gewann Südkorea eine Silber- und eine Goldmedaille im Curling sowie eine Bronzemedaille im Eishockey der Männer. Damit gewann die südkoreanische Mannschaft insgesamt 16 Gold, 15 Silber und 14 Bronzemedaillen und verteidigte erfolgreich den zweiten Platz. Den Gesamtsieg sicherte sich China mit 32 Goldmedaillen, während Japan mit 10 Goldmedaillen den dritten Platz belegte.
Das südkoreanische Shorttrack-Team bestätigte in Harbin erneut seine Position als stärkste Shorttrack-Nation in Asien. Bereits im ersten Wettbewerb, der Mixed-Staffel über 2000 Meter, gewann das koreanische Team die Goldmedaille. Choi Min-jung gewann zudem Gold über 500 Meter und 1000 Meter der Frauen und krönte sich damit zur dreifachen Titelträgerin des Turniers. Kim Gil-lee sicherte sich den Sieg über 1500 Meter. Südkorea gewann damit in den Einzelwettbewerben der Frauen alle Goldmedaillen. Bei den Männern triumphierten Park Ji-won über 1500 Meter und Zhang Song-woo über 1000 Meter. Das südkoreanische Team gewann damit allein im Shorttrack insgesamt 6 Goldmedaillen.
Der größte Erfolg war zweifellos das Comeback von Choi Min-jung. Seit 2014 als Nationalmannschaftsmitglied aktiv, hatte die Athletin im März 2023 nach den Weltmeisterschaften überraschend erklärt, das Nationaltrikot vorerst nicht mehr zu tragen und sich eine Auszeit zu gönnen und Kraft zu schöpfen. Während dieser Zeit traf sie Freunde, reiste mit ihrer Familie und nahm sich ausgiebig Zeit zur Erholung. Die Auszeit tat ihr offenbar sehr gut. Nach der Rückkehr in dieser Saison fand sie rasch zu alter Form zurück und demonstrierte bei diesem Turnier erneut ihre Dominanz als Short-Track-Königin.
Im Eisschnelllauf sorgte die 19-jährige Nachwuchsläuferin Ina Hyun für Aufsehen. Im 100-Meter-Rennen der Frauen ließ ihre erfahrene Teamkollegin Kim Min-sun hinter sich und gewann die Goldmedaille. Darüber hinaus sicherte sie sich Gold im Teamsprint, Silber über 500 Meter und Bronze über 1000 Meter.
Während Ina Hyun im Frauen-Eisschnelllauf neue Wege eröffnete, schrieb der 1988 geborene Lee Seung-hoon im Männer-Eisschnelllauf Geschichte. Zusammen mit seinen jüngeren Teamkollegen Chong Tae-won und Park Sang-on gewann er Silber in der Teamverfolgung und sicherte sich damit seine insgesamt 9. Medaille bei Winter-Asien-Spielen. Damit wurde er zum erfolgreichsten Medaillengewinner Südkoreas in der Geschichte der Winter-Asien-Spiele.
Auch in anderen Eissportarten gab es erfreuliche Nachrichten. Im Eiskunstlauf gewannen Cha Jun-hwan und Kim Tse-hyun als erste Südkoreaner gleichzeitig den Titel im Einzel der Männer und Frauen. Cha Jun-hwan lag nach dem Kurzprogramm noch hinter dem Weltranglistendritten Kageyama Yuma aus Japan auf Platz 2. Mit einer perfekten Kür siegte er dann doch noch.
Unterdessen entsandte Nordkorea ein kleines, aber leistungsstarkes Team mit nur 3 Athleten. Die Nordkoreaner Ryom Tae-ok und Han Geum-chol gewannen im Paarlauf Silber. Seit den Winter-Asienspielen 2011 in Astana, Almaty, hat Nordkorea bei 3 Turnieren in Folge eine Medaille im Paarlauf gewonnen.
Im Snowboard konnten bei den Männern jeweils Lee Tae-hoon im Slopestyle und Kim Gon-hee in der Halfpipe triumphieren. Im Skisport sorgte die eingebürgerte Russin Jekaterina Avakumova für Schlagzeilen. Sie gewann den 7,5 Kilometer Sprint im Biathlon und damit die erste Goldmedaille in dieser Disziplin für Südkorea.
Die Winter-Asienspiele wurden in diesem Jahr erstmals nach 8 Jahren wieder ausgetragen. Die nächsten Wettbewerbe werden 2029 in Neom City in Saudi-Arabien stattfinden.
Und hier noch eine Meldung zum Schluss. Hong Myung-bo, Cheftrainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft, verkündete neulich die Ergebnisse seiner einmonatigen Europareise. Dabei sprach er unter anderem die Möglichkeit an, den deutschen U21-Nationalspieler Jens Kastrup ins südkoreanische Nationalteam zu holen. Trainer Hong Myung-bo besuchte am 15. Februar das offizielle Eröffnungsspiel der K-League 1 zwischen Pohang Steelers und Daesan Hana Citizen in Pohang. Während der Halbzeitpause traf er sich mit Reportern und erklärte, dass er während seiner Europareise Jens Kastrup getroffen habe, der eine koreanische Mutter und einen deutschen Vater hat. Er und eine Delegation hätten sich Kastrups Auftritt wie dem ersten FC Nürnberg gegen Schalke angesehen.
Trainer Hong äußerte sich zu Kastrup, er habe dessen Spiel persönlich beobachtet. Es gebe jedoch einige andere Probleme im Zusammenhang mit dem Spieler. Diese müssten erst geklärt werden, bevor darüber nachgedacht werden könne, ihn ins Nationalteam zu holen. Im Moment halte er es für noch verfrüht.
Kastrup ging aus den Jugendmannschaften von Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Köln hervor. Im Jahr 2022 wechselte er auf Leihbasis zum ersten FC Nürnberg und gab noch im selben Jahr sein Debüt. Im darauffolgenden Jahr zog Nürnberg die Kaufoption, sodass er fest verpflichtet wurde. In der vergangenen Saison absolvierte er 28 Spiele, erzielte 2 Tore und lieferte 3 Vorlagen. Kastrup spielt hauptsächlich im zentralen Mittelfeld, ist jedoch ein vielseitiger Spieler, der auch als Außenverteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann. Bereits unter dem ehemaligen Nationaltrainer Jürgen Klinsmann galt er als vielversprechender Kandidat für die südkoreanische Nationalmannschaft.
Trainer Hong besuchte während seiner Europareise auch Son Heung-min bei Tottenham Hotspur, den für Wolverhampton Wanderers spielenden Hwang Hee-chan und Lee Jae-sung und Hong Hyun-suk, die beide bei Mainz 05 unter Vertrag stehen. Hong sagt, er habe sich einen umfassenden Überblick über die Leistungen der Spieler verschaffen können. Er habe das Niveau der Ligen, in denen sie spielen, sowie ihre Positionen auf dem Spielfeld überprüft. Es sei eine sehr aufschlussreiche Reise gewesen. Zudem kündigt er an, dass der südkoreanische Fußballverband erwäge, ein Büro in Europa zu eröffnen, um die dort aktiven Spieler besser beobachten zu können.
Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Wer heute in seinen 40ern oder 50ern ist, hat als Kind sicherlich die Erinnerung daran, Briefmarken auf Briefe zu kleben und sie mit persönlichen Botschaften an Freunde oder Verwandte zu verschicken. Noch vor 20 bis 30 Jahren waren Briefmarken ein wesentlicher Bestandteil des Postwesens. Doch mittlerweile liest man in Online-Communities häufig Kommentare wie »Benutzt heute noch jemand Briefmarken?« oder »Ich habe schon lange keine Briefmarke mehr gesehen.« Ist die Briefmarke in Südkorea also tatsächlich im Verschwinden begriffen? Auch in der digitalen Ära werden Briefmarken noch genutzt, doch seit den 2000er Jahren sind sowohl die Ausgabe als auch der Verkauf von Briefmarken stark zurückgegangen. Dies liegt vor allem an der Entwicklung digitaler Kommunikationsmittel wie E-Mails und Messenger-Dienste, die dazu geführt haben, dass der Postweg insgesamt weniger genutzt wird. Dennoch finden Briefmarken weiterhin Verwendung, etwa auf offiziellen Dokumenten oder Hochzeitseinladungen. Zudem werden sie für Einschreiben oder den internationalen Postversand noch gebraucht. Heutzutage werden Briefmarken hauptsächlich zu kulturellen Anlässen oder Gedenktagen herausgegeben und haben eher Sammlerwert als praktischen Nutzen. Die erste Briefmarke Koreas wurde am 18. November 1884 ausgegeben. Diese Briefmarke wurde Muni-Briefmarke genannt und zusammen mit der Gründung des ersten koreanischen Postamtes Ujang Chungguk eingeführt. Sie wurde für den Postverkehr zwischen Seoul und Incheon genutzt. Doch bereits nach 20 Tagen am 8. Dezember 1884 wurde das Ujang Chungguk nach dem Scheitern des Kapshin-Putsches von pro-japanischen Reformisten wieder geschlossen. Auch die Nutzung der Muni-Briefmarke wurde dadurch eingestellt. Mit der Ömi-Reform von 1895 wurde das Postwesen erneut eingeführt und die Taegeuk-Briefmarke wurde herausgegeben. Im Jahr 1905 übernahm aber Japan die Kontrolle über das koreanische Kommunikationswesen und die Herausgabe koreanischer Briefmarken wurde für 40 Jahre unterbrochen. Nach der Unabhängigkeit Koreas im Jahr 1945 wurde das Postsystem zunächst von der US-Militärregierung verwaltet. Mit der Gründung der südkoreanischen Regierung im Jahr 1948 wurden das Ministerium für Kommunikation eingeführt und das Postgesetz verabschiedet, wodurch die erste offizielle Briefmarke unter dem Namen Briefmarke der Republik Korea herausgegeben wurde. Die frühen Briefmarken Koreas hatten ein schlichtes Design. Im Laufe der Zeit wurden die Motive aber immer aufwendiger und künstlerisch anspruchsvoller. Mit der Zeit wurden auf den Marken verschiedene Themen wie nationale Veranstaltungen, historische Ereignisse, Kulturerbe und Sport thematisiert. Neben einzelnen Briefmarken wurden auch Serien und Sonderbriefmarken herausgegeben. Durch diese Veränderungen wurden Briefmarken in Korea nicht nur als Zahlungsmittel für Postgebühren genutzt, sondern auch zu einem wichtigen Medium, das den Zeitgeist und die Kultur widerspiegelte. Bekannte Gedenkbriefmarken sind unter anderem die Gedenkbriefmarke zur Eröffnung der Autobahn Seoul-Busan, die Gedenkbriefmarke zu den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, die Gedenkbriefmarke zur gemeinsamen Austragung der Fußball-WM durch Korea und Japan, die Gedenkbriefmarke zum Welttag der Auslandskoreaner, die Gedenkbriefmarke zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sowie die Gedenkbriefmarke zum innerkoreanischen Gipfeltreffen. Besonders bekannt und bei Sammlern begehrt sind die Gedenkbriefmarken zur Amtseinführung des Präsidenten. Auch die Tokto-Briefmarke ist unter Sammlern sehr beliebt und ihr Wert ist seit der Herausgabe um mehr als das Zehnfache gestiegen. Allerdings nimmt die Zahl der Briefmarkensammler in Korea allmählich ab. Die Zahl der Philatelisten lag 2006 noch bei 144.000, sank jedoch bis 2010 auf 121.000. Der Niedergang der Briefmarke ist direkt auf die Entwicklung digitaler Kommunikationsmittel wie Mobiltelefone, E-Mails, Messenger-Dienste und soziale Netzwerke zurückzuführen. Da der Bedarf, handgeschriebene Briefe zu versenden, stark zurückgegangen ist, werden auch Briefmarken immer seltener verwendet. Obwohl die Regierung Briefmarkensammelaktivitäten an Grund-, Mittel- und Oberschulen unterstützt und entsprechende Ausstellungen organisiert, betrachtet die junge Generation Briefmarken eher als Relikte der Vergangenheit. Die Anzahl der in Korea ausgegebenen Briefmarken begann ab 2005 allmählich zu sinken und verringerte sich bis 2010 auf 147,46 Millionen Stück.
Misu begrüßt Sie ganz herzlich zur Kinderliederecke. Heute möchte ich Ihnen das Lied Usan Seshi, drei Regenschirme, vorspielen, das aus der ersten Kinderliedersammlung des namhaften Kinderbuchautors Yoon Suk-jung aus dem Jahr 1932 stammt. Der Liedtext lautet wie folgt. An einem frühen Morgen, wenn der Tauregen fällt, gehen drei Regenschirme Seite an Seite. Ein blauer, ein schwarzer und ein zerrissener Regenschirm. Die drei Schirme gehen auf dem schmalen Schulweg Stirn an Stirn. Sie hören nun Usan Seshi, drei Regenschirme, getextet von Yoon Suk-jung, komponiert von Lee Ge-seok, der KBS Dingdong den Kinderchor singt.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Bibi singt Bam Yang Geng und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Herzlich zu Alltagskoreanisch. Aus der Fernsehserie Discovery of Love wollen wir uns dieses Mal die folgende Szene zusammen vornehmen.
Nachher 다시 연락드리죠.
아, 휴일인데 윤 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요.
멀리 안 나갑니다.
Chuno hat sich in seine Mitbewohnerin Sul verliebt, doch hat sich ihr gegenüber noch nichts anmerken lassen. Als er aber sieht, wie Teamleiter Yun aus Theas Architekturfirma ihr einen Käferbonsai schenkt und seine Gefühle für sie offenbart, wird er nervös. Er platzt schließlich bei ihnen herein und hält Sul davon ab, ihm zu antworten. Teamleiter Yun gibt also auf und entscheidet, mit Sul bei einer anderen Gelegenheit weiterzusprechen. So verabschiedet er sich von Sul mit »나중에 다시 연락드리죠« Noch einmal »나중에 다시 연락드리죠« Auf Deutsch »Ich kontaktiere Sie später wieder«. Hören Sie den ganzen Dialog noch einmal im O-Ton.
나중에 다시 연락드리죠. 아, 휴일인데 유 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요. 멀리 안 나갑니다.
Chuno ist erleichtert darüber, dass er gehen will, aber tut so, als ob er das bedauern würde. So sagt er zu ihm, 휴일인데 윤 실장님 너무 바쁘시다. Noch einmal. 휴일인데 윤 실장님 너무 바쁘시다. Auf Deutsch. Sie sind wirklich zu beschäftigt, Herr Teamleiter Yun, obwohl es ein Feiertag ist. Chuno will ihn auf keinen Fall aufhalten und drängt ihn freundlich, nach Hause zu gehen. 얼른 들어가 쉬세요. Noch einmal. 얼른 들어가 쉬세요. Auf Deutsch. Gehen Sie schnell und ruhen Sie sich aus. Teamleiter Yun blickt ihn wütend an und geht an ihm vorbei, ohne darauf zu antworten. Chuno tut so, als ob er nicht wüsste, was er ihm gerade angetan hat. Mit seinen nächsten Worten macht er schließlich noch deutlich, dass er ihn nicht aus dem Haus hinaus begleiten wird. 멀리 안 나갑니다. Ich wiederhole. 멀리 안 나갑니다. Auf Deutsch, ich verabschiede mich von Ihnen hier. Das ist unser Ausdruck der Woche, mit dem wir uns noch in den nächsten Folgen weiter beschäftigen werden. Hören Sie abschließend noch einmal in die ganze Originalszene rein.
나중에 다시 연락드리죠. 아, 휴일인데 유 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요. 멀리 안 나갑니다.
Das Video zur Szene und alle Infos zum Nachlesen und Hören gibt es wie immer auf unserer Webseite. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Es war einmal. Der vergessliche Tokebi. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebten in einem kleinen Dorf zwei Geschwister. Bruder und Schwester. Sie hatten ihre Eltern verloren, als sie noch klein waren. Die Mutter war bei der Geburt der Tochter gestorben, der Vater ein paar Jahre später. So musste nun der große Bruder für seine kleine Schwester sorgen. Sie waren arm, aber das Wenige, das sie hatten, teilten sie miteinander. Eines Tages, als der Bruder zur Arbeit gehen wollte, sagte die Schwester: »Heute möchte ich süßen Reiskuchen essen.« Und der Bruder sagte, »Nun gut, ich werde dir welchen vom Markt mitbringen, wenn ich von der Arbeit heimkomme.« Und so ging er nach der Arbeit mit dem Geld, das er an diesem Tag verdient hatte, zum Markt. Doch da hörte er plötzlich eine Stimme. »Na, mein Junge, wohin des Weges?« Er sah sich um. Dort saß ein Tuckebi, ein kleiner, gehörnter Kobold, und starrte ihn an. Der Junge erschrak, doch er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. »Guten Tag. Ich bin auf dem Weg zum Markt, um meiner Schwester einen Reiskuchen zu kaufen«, sagte er. »Reiskuchen? Das klingt gut, rief der Tuckebi. Aber ich mag lieber Buchweizengelee. Könntest du mir wohl welches mitbringen?
Nun gewiss doch, antwortete der Junge.
Fein, ich werde derweil hier auf dich warten, sagte der Tuckebi. Als der Junge am Markt ankam, war er ratlos. Um außer dem Reiskuchen auch noch Buchweizengelee zu kaufen, reichte sein Geld nicht. So will ich lieber schnell den Reiskuchen für meine Schwester kaufen, dachte er sich. Doch gerade als er den Reiskuchenladen betreten wollte, hielt er inne. Der Tuckebi war doch eigentlich recht freundlich zu mir, dachte er sich. Er war sich unsicher, ob er nun Reiskuchen oder Buchweizengelee kaufen sollte. Doch schließlich entschied er sich für den Reiskuchen. Eilig lief er ins Dorf zurück und war schon gespannt, was für ein freudiges Gesicht die Schwester wohl machen würde, wenn er mit dem Reiskuchen zu Hause ankam. Doch am Dorfeingang blieb er stehen. Dort wartete tatsächlich, genau wie angekündigt, der Tuckebi auf ihn. »Na, mein Junge, warum hat das denn so lange gedauert? Hast du das Buchweizengelee mitgebracht?«
»Nun, ich...« »Nein, entschuldige bitte. Ich konnte leider kein Buchweizengelee kaufen, weil ich einen Reiskuchen für meine Schwester mitbringen musste. Ich hatte nicht genug Geld.«
»So?« »Das ist wirklich bedauerlich. Dann bring mir doch morgen das Buchweizengelee mit.«
»Gut, morgen werde ich es dir mitbringen«, versprach der Junge.
»Tu das«, sagte der Tuckebi. »Ich werde hier auf dich warten.«
Als er nach Hause kam, wartete seine Schwester schon ungeduldig. Und als sie ihn mit dem Reiskuchen sah, freute sie sich überschwänglich. Als der Junge am nächsten Tag zur Arbeit ging, sagte seine Schwester, »Wir haben keinen Reis mehr. Du musst unbedingt Reis vom Markt mitbringen.« Und wieder war der Bruder ratlos. Was sollte er nun kaufen? Reis oder Buchweizengelee?
»Hey, mein Junge, hier bin ich.«
Als der Junge am Abend den Dorfeingang erreichte, wartete der Tuckebi schon auf ihn.
»Hast du an das Buchweizengelee gedacht?« fragte Tuckebi.
»Es tut mir wirklich schrecklich leid, aber heute musste ich Reis einkaufen, weil wir keinen mehr hatten«, sagte der Junge.
»Ach so, verstehe. Aber morgen bringe ich dir Buchweizengelee mit, versprochen.« »Gut, ich warte hier auf dich.«
»Lieber Bruder, bring uns Feuerholz vom Markt mit«, sagte die Schwester. Und wieder musste der Bruder sich entscheiden. Als er vom Markt zurückkam und den Dorfeingang erreichte, wartete dort der Tuckebi.
»Guten Tag, mein Junge. Schön, dich zu sehen. Was hast du denn da in der Hand? Ist das mein Buchweizengelee? Oder etwa wieder etwas für deine Schwester?« fragte der Tuckebi.
»Nein, nein. Es ist Buchweizengelee, auf das du so lange gewartet hast«, sagte der Junge.
»Oh, vielen Dank«, freute sich da der Tuckebi.
»Keine Ursache«, erwiderte der Junge. »Lass es dir schmecken.« Einige Monate vergingen. Da begegneten sie sich wieder.
»Oh, guten Tag, mein Junge. Du bist wohl auf dem Weg zum Markt?«
»Ja, meine Schwester sagt, wir brauchen Reis.«
»Könntest du mir wohl etwas Geld leihen? Ich muss etwas besorgen. Du bekommst es bald zurück.«
Der Junge hatte nur 3 Münzen in der Tasche. Wenn er davon keinen Reis kaufte, hätten seine Schwester und er nichts zu essen. Der Junge überlegte lange. Dann gab er dem Tuckebi die Münzen. »Hier, nimm das.«
»Oh, danke, mein Junge. Ich gebe dir das Geld bald zurück.«
Und tatsächlich war der Tuckebi am nächsten Abend wieder da.
»Na, mein Junge, da bist du ja.«
Der Junge war erstaunt. Du bist ja tatsächlich gekommen. Aber gewiss doch, hier hast du dein Geld zurück. Der Tuckgebi legte dem Jungen die 3 Münzen in die Hand und schon war er wieder verschwunden. Als der Bruder am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam, sagte die Schwester: Weißt du, wer heute hier war? Dein Freund, der Tuckgebi. Er hat mir die 3 Münzen zurückgegeben, die du ihm geliehen hast. Was denn? Die hat er mir doch gestern schon zurückgegeben. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er meinte, er habe sich gestern Geld von dir geliehen und bestand darauf, dass ich es nehmen sollte. Der Tuckgebi kam auch am nächsten Tag, um sein Geld zurückzuzahlen. »Wieso kommst du denn schon wieder?« wunderte sich der Junge. »Du hast mir doch schon alles wiedergegeben.« »Was meinst du?« fragte der Tuckgebi. »Ich habe mir doch gestern von dir Geld geliehen. Das gebe ich dir nun zurück.« Und schon war er wieder verschwunden. »Er scheint etwas vergesslich zu sein«, dachte sich der Junge. Ja, in der Tat, es war ein vergesslicher Tuckgebi. Er hatte die Gewohnheit, alles zu vergessen, was er für andere getan hatte. Deshalb brachte er das Geld jedes Mal von Neuem. Und weil der Tuckgebi so vergesslich war, konnten die beiden Geschwister nun ein unbeschwertes Leben führen. Uns geht es nun gut. Aber was ist mit den anderen Leuten im Dorf? Mit denen, die keine gute Ernte einfahren konnten? Meinte die Schwester. Du hast recht, antwortete der Bruder. Wir sollten ihnen helfen. Und so gaben sie nun anderen Leuten im Dorf die Münzen, die der Tuckgebi vorbeibrachte. Vielleicht könnten wir ihn einmal einladen, um ihm unsere Dankbarkeit zu erweisen, sagte die Schwester. Oh, das ist ein guter Gedanke, meinte der Bruder. Am liebsten isst er Buchweizengelee. Das sollten wir für ihn zubereiten. Als der Tuckgebi an diesem Abend vorbeikam, um ihnen wieder das Geld zu bringen, luden sie ihn zum Essen ein. Der Tuckgebi ließ sich nicht lange bitten. »Oh, das sieht köstlich aus«, rief er. »Es ist Buchweizengelee, das magst du doch so gern«, sagte der Junge. »Herrlich, das muss ich gleich einmal probieren.« »Mmh, das schmeckt wirklich fantastisch«, rief der Tuckgebi. »Ob ich wohl noch ein wenig Nachschlag bekommen könnte?« »Gewiss doch. Ich hole den Topf«, sagte die Schwester. »Mmh, ein so schmackhaftes Buchweizengelee habe ich wohl noch niemals gegessen«, sagte der Tuckgebi. Da fiel sein Blick auf den Topf. »Was für ein alter, abgenutzter Topf«, rief er. »Ich bringe euch das nächste Mal einen neuen mit.« Und schon am darauffolgenden Tag erschien er nicht nur mit dem Geld, sondern auch mit einem neuen Topf in der Hand. »Was ist das denn?«, fragte der Junge. »Der neue Topf? Wie versprochen. Nun denn, man sieht sich.« Und schon war er wieder verschwunden. Die Schwester kochte an diesem Abend Reis in dem neuen Topf und wusch ihn anschließend gründlich aus. Doch als sie am nächsten Morgen aufwachten, da sahen sie, dass der Topf voll von frisch gekochtem, köstlichem Reis war. »Es muss ein Zaubertopf sein. Nun brauchen wir uns um den Reis keine Sorgen mehr zu machen.« Und jeden Tag kam der Tuckgebi mit neuem Geld und mit einem neuen Topf. Die Geschwister verteilten die Töpfe unter ihre Nachbarn und niemand im Dorfe musste mehr Hunger leiden. Eines Tages klopfte die Schwester mit einem Holzknüppel die Wäsche aus. Da kam der Tuckgebi an und fragte neugierig: »Was tust du denn da?« »Ich klopfe die Wäsche aus, damit sie keine Falten hat.« »Mit so einem kleinen Knüppel? Ich bring dir morgen einen größeren vorbei.« Und tatsächlich erschien er am nächsten Tag mit dem Geld, einem Topf und einem neuen Knüppel. Die Geschwister klopften die Wäsche mit dem neuen Knüppel glatt. Doch was war das? Als sie die Wäsche ausgeklopft hatten, lag vor ihnen ein Haufen neuer Kleider. »Das muss ein Zauberknüppel sein. Wir werden uns nie wieder um neue Kleider kümmern müssen.« Und auch die Knüppel brachte Tokebi von nun an jeden Tag. Sie teilten alles, was sie bekamen, mit den anderen Menschen im Dorf. Eines Tages war der Bruder auf dem Weg zum Markt. Da sah er den Tokebi. »Nanu«, sagte der Junge zum Tokebi, »wieso hast du es denn so eilig? Der Tokebi-König hat mich zu sich bestellt. Ich soll bestraft werden, weil ich so verschwenderisch mit den magischen Gegenständen der Tokebi umgehe. Ich verstehe gar nicht, was er meint. Nun denn, wir sehen uns später. Ich muss dir ja noch das Geld zurückgeben und einen neuen Topf und einen neuen Knüppel habe ich dir ja auch versprochen.« Und weg war er. Es vergingen Tage, Wochen, Monate, ein Jahr. Vom Tokebi fehlte jede Spur. Jeden Abend saßen die Geschwister da und hofften, dass er doch zurückkäme. Nicht, damit er wieder etwas vorbeibringe, sondern weil er ihnen fehlte. Und weil sie ihm so gerne seine Lieblingsspeise kochen wollten. Buchweizen-Gelee. War einmal der vergessliche Tokebi, erzählt von Anna Riemann.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an German@kbs.co.kr. Wir danken für